Das Alte Testament führt uns mit konkreten Personen und Bildern in eine ernste geistliche Spannung. Abraham, Ismael und Isaak zeigen, wie Menschenwerk die Verheißung behindern kann. Amalek tritt als Feind auf, der Gottes Herrschaft anzugreifen scheint. Die Frage ist nicht nur, was moralisch falsch ist, sondern wie selbst wohlmeinende Taten das Ziel Gottes vereiteln können, wenn sie aus dem Fleisch kommen und nicht aus der Gnade. Die biblischen Szenen laden dazu ein, die Natur des Fleisches zu erkennen, seinen Widerstand gegen Gottes Königtum zu sehen und praktisch zu lernen, wie das Königtum wiederkommen kann. Das Fleisch als Ismael, alles, was nicht aus Gnade ist. Die Erzählung von Abraham, Sarah und Hagar in 1. Mose zeichnet eine scharfe Linie zwischen dem, was aus Gottes Verheißung hervorgeht, und dem, was aus menschlicher Initiative entsteht. Abraham, von der Verheißung herausgerufen, lässt sich durch die Ungeduld Sarahs zu einem schnellen, verständlichen, aber fehlgeleiteten Handeln verleiten. Hagar wird gegeben, ein Kind wird geboren, ein Mensch, der zwar sichtbar Frucht bringt, aber nicht Teil der Verheißung ist. In diesem historischen Geschehen offenbart sich ein theologischer Grundsatz: Es kommt nicht nur auf das sichtbare Ergebnis an, sondern auf die Quelle des Handelns. Heißt es nicht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft? Die Identität, zu der Gott uns beruft, hängt von seiner Gnade ab, nicht von unserem Erfundenen. Ich möchte in dieser Botschaft eine präzisere Definition des Fleisches formulieren. Fleisch bezeichnet alles, was nicht durch die Gnade wirkt. Gnade ist der dreieine Gott, der uns alles wird und alles für uns tut. Wenn wir das Geschehen theologisch deuten, wird klar, warum das Fleisch als Ismael verstanden wird, nicht bloß als Sünde, sondern als jede Tätigkeit, die nicht aus der Abhängigkeit von Gottes Gnade hervorgeht. So können Tugenden, religiöser Eifer oder liebevolle Taten zu einem Abbild des Selbst werden, das der Verheißung den Rang abläuft. Paulus' Hinweis auf die feindliche Gesinnung des Fleisches mahnt in diese Richtung: Nicht jedes Verhalten, das äußerlich richtig erscheint, steht in der Linie des Königtums Gottes. Die Folgerung ist ernüchternd und zugleich befreiend: Wenn die Quelle fehlt, bleibt das Kind des Fleisches Frucht und die Verheißung bleibt aus. Am Ende bleibt die Einladung zur einfachen, ruhigen Frage: Aus welcher Quelle schöpft mein Tun? Diese Frage will nicht beschämen, sondern zurückführen zu Christus als der einzigen Quelle wirklicher Verheißung. Möge die Erkenntnis, dass nur die Gnade bringt, was Gott verheißt, und stillmachen vor seinem Angesicht, uns zur Abhängigkeit führen und zugleich die Zuversicht wecken, dass in Christus das wahre Kind der Verheißung geboren wird. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das zum Besitz erworben wurde, damit ihr die Tugenden dessen hinaus verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Die Einsicht, dass Ismael nicht nur offenkundige Sünde, sondern auch das falsche Gut ist, lädt zu einer ehrlichen, demütigen Rückkehr zur Gnade ein. Nicht in Selbstverurteilung, sondern in der Suche nach Christus als Quelle unseres Wirkens findet die Seele Heilung, er allein macht fruchtbar, was zur Verheißung gehört. Möge diese Wahrheit die eigenen Absichten klären und Herz und Hände in ruhiger Abhängigkeit zum Herrn lenken. Amalek gegen das Königtum, der Fleischwiderstand gegen Gottes Herrschaft. Das Bild Amaleks in 2. Mose 17 gewinnt an Schärfe, wenn man es als Angriff auf Gottes Königtum liest. Amalek steht nicht nur gegen Menschen, er erhebt die Hand gegen den Thron Jehovas, gegen die Herrschaft Gottes über sein Volk. Die Szene am Berg, Moses Hände ermüden, Aaron und Hur stützen sie, ist kein bloßes historisches Detail, sie zeigt, dass Gebet und geistlicher Einsatz ohne die tragende und ordnende Unterstützung von Priestertum und Königtum zerbrechlich werden. Es heißt, da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Dieses Bild ruft dazu auf, die Dimensionen geistlicher Kampfführung umfassend zu sehen. Gebet, priesterliche Fürbitte und die Anerkennung göttlicher Autorität gehören zusammen. Als die betende Hand des Mose schwer wurde, brauchte sie die Unterstützung der Priesterschaft, vertreten durch Aaron, und des Königtums, vertreten durch Hur aus dem Stamm Juda. Da Amalek eine Hand gegen den Thron Gottes ist, muss die betende Hand im Kampf gegen Amalek vom Königtum gestützt werden. In der Deutung bedeutet das, wo das Fleisch herrscht, fehlt echte Unterordnung unter Gottes Regierung. Dort, wo Menschen ihr eigenes Tun, selbst gut gemeintes, in den Mittelpunkt stellen, wird die Stütze, die das Königtum bietet, ausgelöscht. Der Kontrast ist hart formuliert, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Diese Formulierung zeigt, dass der Kampf keine rein persönliche Schwäche ist, sondern eine Herausforderung gegen die dauerhafte Herrschaft Gottes. Die praktische Konsequenz bleibt geistlich, der Widerstand gegen Gottes Königtum wird nicht durch Selbstrechtfertigung überwunden, sondern durch demütige Unterordnung, durch das gemeinsame Tragen der Last in Gemeinde und durch das Vertrauen auf den erhöhten Christus. Die Darstellung von Moses ermüdeten Händen und ihrer Unterstützung ruft zu einem ruhigen, zugleich entschiedenen Leben des Glaubens. Sie lehrt, dass Einzelkämpfertum dem Reich Gottes schadet und dass wahre Kraft aus der Gemeinschaft der Unterordnung unter Gottes Autorität erwächst. Möge diese Einsicht ermutigen, im Gebet nicht allein zu sein, sondern die Stütze der Priesterschaft und die Leitung des Königtums als Gabe Gottes zu sehen, die den Feind schwächt und Gottes Herrschaft sichtbar macht. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron Jahs, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Die Erinnerung an den anhaltenden Kampf gegen Amalek ist keine Last, sondern ein Weckruf zur Gemeinschaft unter Gottes Regierung. In der Bereitschaft, Hände zu tragen und die königliche Führung anzuerkennen, findet das Gebet Halt und die Herrschaft Gottes Raum zur Entfaltung. Möge dies Mut machen, in stiller Abhängigkeit und geordneter Gemeinschaft dem Feind zu begegnen. Sauls Versagen, das Nichtzerstören von Amalek und der Verlust der Königsautorität. Sauls Geschichte in 1 Samuel 15 ist eine schmerzliche Illustration davon, wie gute Absichten zur Selbsttäuschung werden können. Er siegt über Amalek, doch er verschont Agag und das Beste der Herden unter dem Vorwand, Opfer darzubringen. Samuel bricht dieses Vorurteil mit einer klaren Norm, Gehorsam steht über Opfer. Es heißt, Samuel aber sprach, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Die traurige Folge für Saul ist nicht nur ein persönlicher Fehltritt, sondern der Verlust königlicher Legitimität. Hat Jehova so großes Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, der Stimme Jehovas zu gehorchen? Siehe, gehorchen ist besser als Opfer und hinhören besser als das Fett von Widdern. Tiefer betrachtet offenbart sich hier eine spirituelle Logik, das Beste des Selbst zu behalten, ist eine heimliche Erhebung des Menschen über Gottes Wort. Samuel nennt Widerspenstigkeit eine Sünde wie Wahrsagerei, Widerstreben wie Abgötterei, starke Begriffe, die zeigen, wie ernsthaft das Festhalten an eigenen Rechtfertigungen ist. Die Konsequenz ist nicht nur persönliche Schuld, sondern die Zerstörung der göttlichen Ordnung, die dem Volk durch einen gehorsamen König hätte dienen sollen. Die Spannung zur verheißenden Schrift bleibt, Gott hat sein Volk zur Herrschaft und zum Priestertum berufen, doch diese Berufung verlangt eine Vollständigkeit des Herzens, die keine Kompromisse mit dem Fleische duldet. Sauls Fall ist eine Einladung zur stillen Prüfung der Motive hinter unserem Tun, wo klingt etwas edel, ist aber doch ein Mittel, das eigene Recht zu retten? Die heilende Perspektive besteht nicht in der Verzweiflung, sondern in der radikalen Kehrung des Herzens hin zu Gehorsam und völliger Hingabe an Gottes Wort. Möge diese Erkenntnis nicht lähmen, sondern zur leisen Entschiedenheit führen, Gottes Autorität den Vorrang zu lassen und so die angestrebte königliche Berufung im Licht Christi Wirklichkeit werden zu sehen. Samuel aber sprach, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde Wahrsagerei, und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Die Geschichte Sauls mahnt, dass äußerliche Opfer niemals den innerlichen Gehorsam ersetzen können. Die gute Absicht, das Beste zu behalten, kann heimlich Königsherrschaft untergraben. In der Ruhe, die aus ehrlicher Hinwendung zu Gottes Wort erwächst, liegt die Hoffnung auf Wiederherstellung und die Verheißung, in der Berufung als König und Priester zu stehen. Herr Jesus, wir bekennen, wie leicht das Bedürfnis zu handeln und gut zu erscheinen uns von dir trennt. Schaffe in uns eine ehrliche Erkenntnis des Fleisches und ein tiefes Verlangen nach deiner Gnade, lege uns unter deine Herrschaft, stärke unser Gebet durch deine Gegenwart und führe uns in einen schlichten Gehorsam gegenüber deinem Wort. Amen.